Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Leute, wir haben Good News für euch, denn wir haben ein neues Harry Potter Spiel. Also jetzt nicht wir von Nimbus 3000, das wäre sick, Linda, wenn wir einfach ein Spiel rausbringen würden. Es gibt ein neues Harry Potter Spiel und bei der Nitis Connect 2023, das ist ein chinesischer Mobile Gaming Riese, da war auch so ein Event und die haben halt eben zahlreiche neue Spiele vorgestellt und darunter ist jetzt auch ein neues Harry Potter Spiel.
Genau, aber so ganz neu ist es tatsächlich nicht. Das heißt Magic Awakened, sondern das gibt es schon in China, Hongkong und Taiwan. Und da ist das Spiel schon seit Ende 2021 verfügbar. Aber jetzt soll das Ganze eben auch nach Österreich kommen und in die Schweiz und nach Deutschland. Und ja, das ist quasi ein Rollenspiel mit Sammelkarten. Da muss man so 70 Stück sammeln und die benutzt man dann quasi im Kampf, um Zauber zu wirken oder Begleiter zu beschwören. Also so, schon so ein typisches Harry Potter-Ding auf jeden Fall.
Ja, ich muss sagen, das mit den Sammelkarten, dass man diese sammeln muss und ne und so Characters da hat, das hat mich ein bisschen an Pokémon erinnert. Da kann man doch auch, oder bei Digimon oder wie das hieß, da konnte man doch auch, wenn man die so irgendwie hingelegt hat, miteinander so kämpfen. Auf dem Schulhof immer, wenn man die Karten hatte. Und wenn man diese Glitzernden hatte, war man richtig weit vorne.
Ja, stimmt. Ja, schon sehr ähnlich. Aber das ist ein bisschen doof, weil man braucht da so viel echtes Geld irgendwie, um da schnell voranzukommen. Also auch so ein bisschen die Kritik an dem Spiel, dass es sich wohl sehr zieht, wenn man das normal spielen will.
Weil es so Echtzeit ist, ne?
Ja, genau. Das ist ein bisschen schwierig. Und ich weiß nicht, du hast ja auch das Design gesehen. Wie findest du das? Ja, so ein bisschen so Anime-mäßig.
Ja, so eckig sind die Figürchen irgendwie eher. Geschmackssache, aber mein Geschmack ist es nicht. Und deiner?
Nee, mich hat es auch gar nicht gecatcht. Das hat für mich so gar nichts mit Harry Potter irgendwie zu tun. Es ist halt sehr modern. Ja. Also ja, nichts für uns auf jeden Fall. Sparen wir uns das Geld.
Aber vielleicht probiert ihr das ja aus. Dann könnt ihr dann auch in den Duellierclub gehen und dann 1-1 oder 2-2, 2 versus 2 Partien gegeneinander kämpfen oder auch im Verbotenen Wald und so. Also eigentlich so vom Hören klingt das ganz cool. Vielleicht habt ihr das ja schon irgendwie gesehen oder wollt es bald mal zocken. Wenn es dann da ist, dann schreibt uns doch mal und sagt doch mal, wie ihr das Spiel fandet.
Und wir haben noch eine Gaming-News tatsächlich. Mhm. Und zwar geht es um das Spiel Quidditch Champions. Denn dort ist die zweite Playtest-Phase gestartet. Und ja, wie es immer so ist, so ein Streamer hat jetzt wohl gegen das NDA verstoßen und das Spiel bereits zum Teil gestreamt. Und ja, er hat es natürlich direkt gelöscht. Aber das Internet vergisst ja nichts. Und ja, deswegen gab es jetzt die ersten Clips, wie das Ganze ausschaut. So ein House-Match auf dem Quidditch-Feld von Hogwarts. Und es war so ein bisschen wie bei EA. Du erinnerst dich noch, wir haben ja schon öfter mal über diese wundervollen Spiele gesprochen. Yeah, so in der Art ist das so ein bisschen gemacht worden. Und ja, der Streamer hat eben so einen Jäger gespielt aus Gryffindor und hat eben mit dem Quaffle die Ringe des gegnerischen Teams attackiert, um Punkte zu gewinnen. Und ja, das ist auf jeden Fall vom Aufbau und von, ja, wie das funktioniert, sehr ähnlich zu den alten Spielen.
Das finde ich auch mega cool, vor allem für alle, die bei Hogwarts Legacy Quidditch vermissen, können also jetzt in dem Game einfach nur Quidditch spielen und die ganze Zeit auf dem Besen fliegen und, weiß ich nicht, irgendwie im Tor abhängen oder einen Schnatz fangen oder was weiß ich. Eigentlich ganz nice, oder?
Voll. Also quasi das FIFA für alle Potterheads. Und es kommen auch die ganzen Figuren vor. Also Harry Potter, Ron, Ginny, Madame Hooch oder Draco Malfoy. Also man kann wohl auch so seine Figur total individuell designen, welchen Besen willst du, welche Spur hinterlässt der irgendwie im Himmel? Also da gibt es wohl ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und apropos Hogwarts Legacy, ich habe tatsächlich weitergespielt.
Aha.
Du glaubst
hört,
es nicht.
Hört.
Mhm. Ja.
Und?
Ja, also, es macht schon Spaß, aber ich finde, es ist zum Teil, also das habe ich ja schon am Anfang gesagt, so um mal so eine halbe Stunde, eine Stunde zu spielen, ist es nichts. Also ich habe wieder ewig gebraucht, um die richtigen Zauber im Kopf zu haben und die Tastenkombination und ja, also irgendwie muss man das, glaube ich, mal am Stück spielen.
Sich so richtig rein deep-diven da rein, ne?
Ja, voll. Sonst geht da irgendwie so die Magic nicht auf mich über. Aber ich bleibe auf jeden Fall dran, aus Prinzip. Ja, und ich bin ja nicht die Letzte, ne? Das für Switch dauert ja noch 100 Jahre länger.
Das stimmt. Aber meine Mama hat mir auf jeden Fall jetzt, ihr wisst es vielleicht mittlerweile, ich habe es jetzt schon öfter im Podcast gesagt, dass meine Mama ja zockt und die jetzt endlich das Spiel hat. Aber sie musste erstmal ihr Zelda-Spiel zu Ende spielen. Sie konnte jetzt nicht einfach ein neues Spiel anfangen, ohne das Quest-Dings von dem anderen Spiel fertig zu machen. Hat Zelda durchgezockt und jetzt ist sie bei Hogwarts Legacy und ich glaube, gestern war es, habe ich einfach nur ein Foto bekommen mit, es geht los.
Und dann hast du nie wieder was von ihr gehört.
Da war sie verschollen. Der Chef hat auch schon gefragt, wo meine Mutter ist. Sie kommt nicht mehr zur Arbeit jetzt.
Du kommst so heim, alles voller Red Bull-Dosen und Monster Energy Drinks.
Und meine Mama redet dann auch nicht mehr normal, sondern die redet dann so wie alle in dem Spiel und sagt dann immer irgendwelche Sachen, die darin so vorkommen. So schlimm ist es hoffentlich noch nicht. Aber Mama, ich bin gespannt, was du mir erzählst.
Ich bin auch gespannt, Mama von Julie. Ja, und wir haben jetzt für alle, die auch diese Harry Potter-Figuren aus den Joy-Eiern sammeln, danke für den Hinweis, es sind natürlich nicht die klassischen Ü-Eier, sondern die Kinder-Joy-Eier. Da gibt es natürlich noch einen Unterschied, auch wenn es vom selben Hersteller ist. Genau, und wir hatten ja letztes Mal über diese kleinen Funko-Pop-Figuren gesprochen und mein Bruder hat sie ja schon alle. Und wir haben ja auch schon ein Figürchen geschenkt bekommen, wir beiden. Aber diesen Tipp hätten wohl alle ein wenig früher gebraucht. Im Netz geben nämlich Sammler Tipps und Tricks, wie man die Eiersuche erfolgreicher gestalten kann. Und die haben gesagt, es gibt wohl auf den Joy-Eiern einen Code und wenn A2A draufsteht, dann ist das quasi der Hinweis, dass da eine Figur drin steckt. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wäre dem so, wäre es ja eigentlich schon ganz cool.
Das wäre auf jeden Fall für den Kalorienhaushalt eine gute Idee. Da müsste man sich nicht 10 Eier kaufen und essen und dann ist nur eins davon so eine Funko-Figur.
Ja. Aber willst du noch was Witziges hören? Ich habe als Kind habe ich immer diese Schlümpfe und so gesammelt und diese Hippos aus den Ü-Eiern. Und ich habe ja einen Bruder eben, der viel jünger ist als ich und ich habe es noch mitbekommen, als er ja ein Kind war und so. Und meine Oma hat uns immer so Ü-Eier gekauft. Und meine Oma konnte aber genau erkennen an den Eiern vom Gewicht her und am Schütteln, ob da eine Figur drin ist oder nicht. Also die kann das total gut. Und mein Bruder war damals so 7 oder so, ich weiß es nicht, oder 6. Und dann hat er in der Schule oder zu Freunden gesagt, laut, natürlich nicht mit einer komischen Intention, aber er meint dann so, die Oma ist die beste Eiergrabblerin, die es gibt.
Nein!
Das ist so witzig. Er meinte, die Oma ist die Beste, wenn es daran geht. Die kann die ganzen Eier, die schüttelt die immer und so. Und dann hat er da so einen Text rausgehauen, wir haben uns alle so weggeschmissen. Beste Eiergrabblerin, die es gibt. Oma-Props gehen an dich raus.
Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr, sehr cool. Aber es ist auch ein cooler Titel, den sie sich da erarbeitet hat. Mal abgesehen, dass man ihn in vielen Kontexten auch falsch verstehen kann, finde ich, ist es ein sehr cooler Skill, den sie mit sich bringt.
Finde ich auch.
Und damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000. Ich bin Julia.
Und ich bin Linda und heute schauen wir uns einen sehr starken Charakter an, wie wir finden, und zwar Mad Eye Moody. Und wir spielen heute den sprechenden Hut und müssen die ein oder andere Person in das richtige Haus einteilen. Ich bin schon sehr gespannt.
Oh, ich bin auch total gespannt. Also, ich finde es schon... Ich habe schon sehr viel darüber nachgedacht, welche berühmten Leute unsere Hauselfenredaktion uns da später irgendwie geben könnte. Und ich habe echt ganz viel überlegt, okay, welche Eigenschaften ist wer, wie würde was irgendwie passen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir das beide gleich einteilen und vor allen Dingen auch, ob wir da einer Meinung sind.
Ja, das stimmt. Ja, und bevor es jetzt losgeht, machen wir natürlich wieder die Auflösung von Mysterious Ticking Noise. Mhm. Denn das war wirklich sehr, sehr tricky letztes Mal.
Ja.
Und wir haben 1000 verschiedene Antworten bekommen. Vielleicht können wir es uns einmal noch mal kurz anhören. Und da kamen echt viele verschiedene Ideen von euch. Hagrid, der Harry im ersten Jahr abholt. Mehrfach ist gekommen, Harry kommt in die Werkstatt vom Fuchsbau und hört den Arthur. Dann Onkel Vernon steigt ins Auto. Lupin öffnet Kiste mit Irrwicht. Dann auch vom fünften Teil, Sirius verwandelt sich von einem Hund wieder zurück in einen Menschen, um mit Harry zu sprechen am Bahnhof.
Mhm.
Oder im vierten Teil, wo am Anfang dieser Tee gekocht wird in dem alten Haus. Also ganz viel Verschiedenes. Aber ein paar von euch haben auch Mad Eye Moody erraten,
yes,
der seine Prothese abnimmt, weil er mit Harry doch im Büro da sitzt in der Szene.
Und ganz genau. Es ist richtig. Ja, das stimmt. Und wir haben ja echt überlegt, so, boah, wer stöhnt denn da so? Was ist denn das für ein... Wir dachten schon, es wäre ein älterer, gemächlicher Mann, der irgendwie, weiß ich nicht, was haben wir gesagt? Ich glaube, wir dachten, das ist Vernon Dursley, der in sein Auto steigt oder so, weil man hört irgendwas, auf jeden Fall was öffnet oder dingst oder keine Ahnung.
Mhm.
Und jemand, der irgendwie schnaufend ist. Aber auf Mad Eye Moody, der da seine Holzbeinprothese entfernt, während er sich da auf dem Stuhl sitzt und so ein bisschen, oh, hätte ich nicht gedacht.
Nee, ich auch nicht, bin ich gar nicht drauf gekommen.
Also Leute, so klingt das, wenn Mad Eye Moody sich seine Holzprothese entfernt. Ich weiß nicht, wie ihr das immer macht. Nein, für mich klingt das gar nicht so. Ich weiß nicht, aber egal. Ihr habt es auf jeden Fall richtig erraten und heute gibt es das Mysterious Ticking Noise Nummer 17 und da habt ihr dann erneut eine Chance, mit uns zusammen zu erraten.
Und wir hatten ja letztes Mal auch unsere neue Kategorie, was wäre wenn? Und da haben wir mal das Szenario durchgespielt, wäre Harry böse geworden oder was wäre Harry denn geworden, wenn er nach Slytherin gekommen wäre? Und das haben wir ja auch euch gefragt und auch hier haben wir ganz, ganz viel Rückmeldung von euch bekommen.
Mhm. Caro schreibt uns, dass sie denkt, dass Harry auf jeden Fall dann ein Anführer geworden wäre von so einer Gang oder so und er hätte total die Rolle von James übernommen. Ein bisschen so, wie du das auch gesagt hast, Linda, ne?
Mhm.
Würde ich sagen. Sie sagt ja, könnte sein, da Harry ja sowieso schon so eine Sonderrolle hatte und sich vielleicht dann einiges darauf eingebildet hat. Also wenn er dann auch noch bei Slytherin ist und dass er das dann noch mehr raushängen ließe. Aber ich habe gelesen, es gab auch so einen Zeitkommentar mit, vielleicht merkt man, dass ich Harry sowieso nicht mag. Das ist eine Hassliebe, stand wohl noch dabei.
Ja, oder Harry wird Mitläufer bei Malfoy und wäre sogar fies zu Ron und Hermine, das hat Maxi gesagt. Das hatten wir ja auch, das Szenario. Wir haben aber natürlich gehofft, dass dem nicht so wäre.
Ja, oder es wird noch krasser und er würde sich wirklich den Todessern anschließen, aber nur, um sich dann eben an Voldemort zu rächen und das dann quasi aus dem Hinterhalt zu machen. Also so ein bisschen wie so ein Spion, wie so ein Maulwurf eher, ne? Also schon ein bisschen Severus Snape-mäßig.
Ja, und Emma Scamander hat gesagt, Harry würde böse werden, aber eher, weil er so in Depressionen verfällt. Also das, was du ja auch gesagt hattest, dass er irgendwie mit diesen ganzen Gedanken gar nicht klarkommt.
Ja, da fühle ich dich, Emma. Luisa und Ginny und Jule sagen, er wird nicht böse, weil er ja auch Dumbledore ein Auge auf ihn hat. Und das war ja auch so ein bisschen, was ich überlegt habe, so hey, oder was wir beide meinten, viele Dinge würden sich ja gar nicht verändern, weil die Prophezeiung ist immer noch die gleiche. Dumbledore wird ihn immer noch nutzen, dafür Voldemort zur Strecke zu bringen. Hagrid ist immer noch an seiner Seite und so. Deswegen sehen wir das ein bisschen ähnlich, würde ich sagen. Wir haben noch einen coolen Fact euch mitgebracht, den wir letztens entdeckt haben. Also wir alle kennen ja die Szene, in der Hermine sich auf dem Mädchenklo in der Kammer des Schreckens mit Vielsafttrank aus Versehen in eine Katze verwandelt, oder? Weil sie ja die Haare so von dem Umhang genommen hat und aus Versehen waren das die Katzenhaare. So, ey, kann halt einfach wirklich passieren, mega dumm. Aber wusstet ihr, dass in dem Kostüm zu diesem Moment gar nicht selbst Emma Watson zu sehen ist, die ja eigentlich Hermine Granger spielt?
Genau, denn ein Body-Double musste her. Das hat sie selbst auf TikTok erzählt. Denn es war tatsächlich so, dass Emma Watson auf die Teile vom Kleber für das Katzenkostüm ganz allergisch reagiert hat. Und deswegen konnte sie die Szene nicht selbst filmen. Also fair enough.
Ja, voll. Aber irgendwie krass, weil man denkt ja nie drüber nach, dass dann, also weil, wenn ich das jetzt so sehe, ich würde immer behaupten, dass Emma Watson da drin steckt, obwohl da ja so ein Katzenkopf ist und keine Ahnung, kann man da gar nicht rückverfolgen oder so.
Vor allem, aber ich frage mich, woher wusste sie, dass sie dagegen allergisch ist? Also ich würde jetzt nicht wissen aus dem Stegreif, ob ich gegen irgendeine Art von Kleber allergisch bin.
Oder sie hatte wirklich schon die halbe Katzenhaare in der Fresse und dann hat sie gemerkt, dass alles anfängt zu jucken.
Der juckt so komisch. Ja. Wieso ist mein Gesicht doppelt so groß?
Warum bin ich rot angeschwollen und meine Kehle schnürt sich zu? Ja, irgendwie so. Aber Leute, wahrscheinlich wisst ihr das, vor allen Dingen auch generell, wenn ihr euch so ein bisschen mit Filmen interessiert, ist gar nicht mal so unüblich, dass es Double gibt, die an Sets eingesetzt werden. Und es war bei Harry Potter genauso, da die SchauspielerInnen ja zum Teil noch unter 16 waren, also in den ersten Filmen dann, dann durften die halt maximal nur 4 Stunden täglich am Set arbeiten. Und deswegen gab es halt ganz, ganz viele Double. Also für die Szenen aus der Ferne oder Einstellungen von hinten, über die Schulter und so, wurden halt dann diese Body-Double eingesetzt. Weil da erkennt man die ja nicht so ganz genau. Stimmt. Und dann kann man sagen, oh komm, die ganzen Close-Up-Szenen, die machen wir alle mit euch. Und wenn ihr da irgendwo hinten durch den Wald läuft oder irgendwie sowas, da kann man auch mal jemanden anders nehmen, der irgendwie die gleiche Statur und gleiche Haare hat wie ihr.
Ja, ich brauche auch ein Body-Double. Ich darf auch nicht länger als 4 Stunden am Tag arbeiten, habe ich jetzt beschlossen.
Gutes Argument, vielleicht finden wir ja jemanden. Vielleicht ist ja unter euch jemand, der sagt, ey, Linda und ich bin ihr heimlicher Doppelgänger, dann bewerbt euch.
Wir hatten es ja jetzt schon angekündigt, wir sprechen heute über Matt Al-Moody. Da gibt es jetzt einen richtigen Deep Dive, weil wir euch so ein bisschen was über diesen Charakter erzählen wollen und auch ein paar Fakten vermitteln wollen. Ja, und wer ist eigentlich Matt Al-Moody? Stell ihn doch mal vor.
Wie bei so einer Sammelkarte auch. Ich habe hier Matt Al-Moody vor mir liegen. Also eigentlich heißt er ja Alistair Moody, muss man sagen. Und Mad-Eye ist ja sein Spitzname, den er bekommen hat aufgrund seines Fake-Auges. Und da das ja so in alle Richtungen kullert und auch ein bisschen irre halt auch aussieht, kommt da halt der Name her. Und er ist ein schottischer Reinblutzauberer. Und man kann sagen, er ist eigentlich einer der berühmtesten Auroren aller Zeiten. Auch, ja, später war er dann ja im Ruhestand im Laufe der Harry Potter-Filme und Bücher. Aber er ist auf jeden Fall ziemlich berühmt. Und er sieht auch ziemlich verrückt aus, kann man sagen, oder?
Ja, das stimmt. Und auch ein bisschen einschüchternd. Also witzigerweise gab es zu Matt Al-Moody eine genaue Angabe seiner Körpergröße und seines Körpergewichts. Fand ich irgendwie auch witzig. 1,89 Meter und 83 Kilo. Ganz wichtige Info.
Wollte ich gerade sagen, fragen sich das viele? Will man wissen?
Scheinbar. Scheinbar will man das wissen. Okay. Er hat eine ganz knurrende Stimme, eben dieses Holzbein. Sein Gesicht ist von unzähligen Narben bedeckt. Also wirklich, glaube ich, da kriegt man vielleicht auch ein bisschen Angst, wenn man dem nachts begegnen würde und den man nicht kennen würde. Mhm. Auch ein beachtlicher Teil von seiner Nase fehlt. Den hat er eben bei einem Kampf mit einem Todesser verloren. Und eben auch eines seiner Augen. Und es gibt da den Ersatz, und zwar ein leuchtend blaues magisches Auge, das in alle Richtungen blicken kann und auch durch Gegenstände, also auch durch Tarnumhänge. Das ist schon sehr cool.
Das ist ein Skill,
und
ja.
Ja, finde ich auch. Und das magische Auge wurde ja später auch von Umbridge benutzt, um eben die Mitarbeiter in der Registrierungskommission für Muggelstämmige auszuspionieren. Also mit dem Auge kann man auch allerlei negative Sachen machen. Also nicht nur so ein bisschen Schabernack, sondern das kann auch echt sehr negativ eingesetzt werden. Aber so alles in allem, sage ich mal, ja, schon jemand, da würde es mich auch ein bisschen grausen, glaube ich, am Anfang, wenn ich nicht wüsste, wie sein Charakter ist.
Ja, das stimmt. Ich frage mich mal, wie das da drunter aussieht, weil der schnallt das ja. Also es gibt ja so Glasaugen oder sowas, gibt es ja wirklich. Und die machen sich ja wirklich in seine Augenhöhle rein. Aber der schnallt das ja so eher um seinen Kopf. Ne? Das Auge liegt ja in so einer Fassung drin, mit so einem Gurt, die er sich genau. ja um den Kopf immer so rumschnallt. Und ich habe mich auch gefragt, wie Barty Crouch Jr. das gemacht hat, der ja noch ein Auge hat. Und der musste ja als Fake das irgendwie auch da machen, mit viel Safttrank. Also sehr spannend. Naja, da kommen wir gleich nochmal zu. Erstmal, wie ist denn Alistair Moody eigentlich so vom Charakter? Also, ihr kennt ihn ja eigentlich alle. Das ist richtig hart, finde ich. Also, er hat so eine Präsenz, auch wenn er in den Raum kommt. Anders als Snape, der auch so eine Präsenz hat, aber eher, ne, das, was ganz, ganz anderes. Er hat eher dieses rum, dum, 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 dum. Sowas.
Ja, genau.
So eine hartmutige, ja, Ausstrahlung irgendwie. Er war ja auch ein krasser Kämpfer. Er ist irgendwie schroff und er hat auch so was Mürrisches an sich. Also ich glaube, dem, dass da mal so ein Lächeln über die Lippen kommt, ist eher so ein bisschen gering. Kann man aber auch nachvollziehen, weil der Junge hat ja auch einiges hinter sich. Also der hat ja im Laufe seiner Karriere viele, viele gefährliche Erfahrungen gemacht. Wir haben ja eben schon gehört, als du beschrieben hast, für welche Körperteile er alle schon verloren hat. Das spricht ja schon dafür. Hat er halt super, super viele Kämpfe gemacht, über die wir auch gleich nochmal genauer erzählen. Und das Ganze hat ihn eben dazu gebracht, dass er wirklich ein bisschen paranoid geworden ist und angefangen hat, Wahnvorstellungen zu entwickeln. Also zum Beispiel hat er die Angewohnheit, sich durch plötzliche Geräusche oder Bewegungen in seiner Gegenwart direkt so in Angriffsbereitschaft zu setzen, weil er eben direkt denkt, okay, krass, Bedrohung, weil er das über die Jahre hinweg als Auror eben so hatte. Und er hat sogar schon mal eine Hexe, die ihm so einen April-Scherz, wo sie einfach nur Buh gerufen hat, richtig doll angeschrien, weil er halt direkt Panik bekommen hat. Ja. Oder er hat mal ein Geburtstagsgeschenk bekommen, das war, ich glaube, eine Uhr. Und die hat er direkt, weil er halt eben so paranoid ist, gedacht, okay, das ist keine Uhr, das ist ein geschickt getarntes Basiliskenei und hier will mir jemand einen Streich mitspielen und mich in Gefahr bringen. Und hat dann dieses Geburtstagsgeschenk zerstört, eben aus diesem Wahnsinn heraus.
Ja.
Ja, das,
ja, aber es klingt ein bisschen nach so einer posttraumatischen Belastungsstörung, wenn man mal ehrlich ist.
Ist wirklich so. Ich finde, das klingt wirklich so. Es tut mir irgendwie voll leid, weil der so cool ist und weil der so vielen geholfen hat und weil der auch eigentlich vom Herzen her super der Liebe ist und sich für das Richtige einsetzt, aber dass er dann unter seinem Job so krass leidet.
Ja, voll. Und Matt L. Moody bezeichnet ja auch Menschen, die die dunklen Künste praktizieren, als Dreck. Also finde ich auch ein bisschen krass, aber daran sieht man ja mal, was er damit verbindet. Was ich spannend finde, dass Moody wohl über außergewöhnliche Führungsqualitäten verfügt, gleichzeitig jetzt, wo wir den Charakter so ein bisschen angesprochen haben, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das mein Favorite-Chef wäre. So, weißt du, so mürrisch, brüllt dich an, du kommst mit dem Kaffee um die Ecke, den schlägt er dir aus der Hand, weil er denkt, du hast irgendwie eine Waffe in der Hand oder so.
Irgendwas mit.
Ja. Ich weiß es nicht. Stimmt. Aber scheinbar ist es so. Was aber auf jeden Fall klar ist, dass er eben ein sehr, sehr guter Duellant ist, äußerst erfahren. Man kann sehr viel von ihm lernen.
Ja.
Aber ist irgendwie auch so, finde ich, er wurde ja auch da so reingeboren. Du hattest es ja schon gesagt. Matt L. Moody ist in eine reinblütige Familie hineingeboren. Vater und Mutter waren beide Auroren. Also
das stimmt.
Das ist ja quasi dann schon so, wie wenn beide Ärzte waren. Da muss es ja auch werden. Ich frage mich auch, wäre er das auch geworden, wenn seine beiden Eltern nicht Auroren gewesen wären?
Mm.
You never know.
Yeah, you never know.
Was wäre, wenn? Ja, und dadurch, glaube ich, hat er ja auch schon so ein bisschen ja diesen Push bekommen, dass er ein sehr guter Student war, in der Schule halt extrem gut.
Brauchst du also gute Abschlüsse, um Auror zu werden.
Genau, und ich glaube, dass das auch schon so ein bisschen halt irgendwie so in seinen Genen lag und eben auch von der Familie getrieben wurde, dass dem so war.
Ja, wahrscheinlich. Und dann hatte er auch wahrscheinlich dadurch ein krasses Wertesystem, da seine Eltern auch Auroren waren.
Ja.
Und dann hatte der wahrscheinlich dadurch auch vielleicht so ein bisschen ich nenne es jetzt mal Hass, vorsichtig, Hass gegen Leute mit schwarzer Magie und Todesser halt entwickelt. Und das war dann bestimmt ganz tief in ihm verankert. Auf jeden Fall gehen wir mal in die Zeit des Ersten Zaubererkrieges von 1970 bis 81. Und da kämpfte er halt eigentlich die ganze Zeit als Auror, vor allem eben gegen Lord Voldemort und seine Todesser. Er hat jahrelang die Anhänger von schwarzer Magie bekämpft, wie du eben schon meintest, er hat sie als Dreck bezeichnet. Viele Gefolgsleute von Tom Riddle, aka Voldemort, dann auch nach Azkaban gebracht. Dementsprechend hat er sich einige Feinde gemacht. Also einige von ihnen musste er auch töten. Und ich sage musste, weil er selber wohl, glaube ich, mal meinte, dass er das lieber vermieden hätte. Also er würde sie lieber nach Azkaban bringen, als sie zu töten, und wollte das nicht, sofern das halt möglich war. Und eine wichtige Rolle, die er dann eingenommen hat, war auch als Mitglied des Ordens des Phönix, für den er sich dann auch eingesetzt hat. Und ja, wie gesagt, die ganze Zeit über hatte er aber schon diese Übervorsichtigkeit und, ist das ein Wort? Naja, er war übervorsichtig und halt paranoid, alles in Bezug auf Sicherheit auch schon zu dem Punkt, weil er da halt schon so viele Feinde hatte. Und das hat sich ja durch verschiedene Sachen auch geäußert. Also er hat ja vor allen Dingen auch diesen einen Flachmann, dieser Signature-Move, finde ich immer von ihm, den man auch kennt, aus dem er dann immer stets trinkt, weil er halt nicht aus irgendwelchen anderen Getränken oder was trinken würde. Und ich glaube, ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass er sogar das Essen immer vorher alles beschnüffelt, ob da nicht irgendwelche, was weiß ich, was für Getränke oder irgendwas drin
ist. Also irgendwie aber auch kein Geselle, mit dem man so das Wochenende verbringen will irgendwie.
Ja, das stimmt. Also, und der ist halt so mega übervorsichtig. Er findet ja auch zum Beispiel richtig blöd und sagt, dass es ein Sicherheitsrisiko ist, wenn man seinen Zauberstab in der Gesäßtasche bewahrt. Finde ich ein bisschen lustig, weil ich das auch übertrage aber auf die heutige Welt mit Handy oder Portemonnaie, ne?
Ja, aber ich finde es irgendwie witzig, weil ich finde es, also wieso findet er es gefährlich? Weil man es ihm klauen kann?
Bestimmt.
Oder weil es einem die halbe Arschbacke wegsprengt? Also, I don't know.
Piu! Wir haben schon keine Nase, kein Auge, kein Bein und dann ist der halbe Hintern auch noch weg.
Stört ihn wahrscheinlich auch nicht mehr.
Ja, aber es ist schon so. Wie vielen Leuten ist das bitte schon aus der hinteren Hosentasche geklaut worden? Das gibt's oft. Also, fand ich gar nicht so.
Genau, viel, denen wurde der Zauberstab aus der Hosentasche geklaut. Ja, und dann hat sich Moody ja irgendwann zwischen den Kriegen aus dem aktiven Dienst zurückgezogen, obwohl er ja schon so bekannt war und auch als bester Auror aller Zeiten gegolten hat. Also man soll ja immer aufhören, wenn es am besten ist.
Ja.
Von daher, ich glaube, ihm hat es dann auch
Fußballer-Move
so
auch.
Ja, voll. Genau, und dann hat er ja Tonks auch noch als seine Schülerin aufgenommen. Das ist ja auch eine deiner Favorite-Charaktere.
Yes, damit die auch Aurorin wird. Finde ich richtig cool.
Ja, voll. Ciao, die wurde auch gefordert.
Mhm, das stimmt.
Auch so Slughorn-mäßig.
Ja, ist ja recht.
Und ich finde, da liegt es ja auch nahe, dass Dumbledore Moody auch aus dem Ruhestand nach Hogwarts geholt hat. Das war 1994. Er war ja eben eine gute Führungskraft und scheinbar dann auch ein guter Lehrer. Und da sollte er ja Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten.
Sollte.
Aber wir hatten es ja immer, genau, mit einem Fake-Moody zu tun.
Ja, Moody war ja die ganze Zeit in so einem Kisten-koffermäßigen Ding eingesperrt und lag da ja die ganze Zeit drin. Und der war ja unter dem Imperius-Fluch gefangen von Barty Crouch Jr. Und der hat ihn halt am Leben gelassen, musste er halt, um halt einfach den Vielsafttrank weiterherstellen zu können. Also er brauchte ja dann seine Haare etc. Und er wollte aber auch, damit er eben nicht auffiel, das Verhalten von Moody studieren. Seine Muster und alles. Und hat ihn deswegen halt permanent befragt, um ihn halt eben so erfolgreich wie es geht und so gleich wie es geht zu imitieren. Und deswegen frage ich mich, ob Barty Crouch Jr. dann vielleicht so ein bisschen schon ein Ebenbild gewesen ist von Moody und ob er vielleicht genauso vorgegangen wäre.
Stimmt, hast recht, das ist ein guter Gedankengang, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht bisher.
Ja, irgendwie spannend. Ey, ich glaube, der war übel lang in dieser Kiste. Ich weiß gar nicht mehr, ich hatte das gar nicht mehr vor Augen, aber als ich das jetzt nochmal nachgelesen habe, ich glaube fast ein Jahr. Wie geht das?
Boah, das ist auch voll. Also es ist meine absolute Horrorvorstellung. Ich habe ja auch so Klaustrophobie so ein bisschen. Also ich finde alle so engen Orte ganz furchtbar. Oh.
Uiuiui.
Aber gut, aber wenn du unter so einem Fluch stehst, ehrlich gesagt, dann weiß ich auch nicht, ob dich das dann noch so juckt.
Ja, wahrscheinlich. Und außerdem, Barty Crouch Jr. kennt sich ja mit unter Fluchstehen aus, von daher, ja.
Ja, voll. Moody hat sich ja dann auch dem zweiten Orden des Phönix angeschlossen und hat auch an ganz vielen Schlachten im zweiten Zaubererkrieg teilgenommen. Also einmal die Schlacht in der Mysteriumsabteilung oder auch, und das ist ganz wichtig, die Schlacht der sieben Potters, in welche er ja auch leider ums Leben kam.
Mhm.
Ja, und Moody ist ja Mitglied der Leibgarde. Der Orden des Phönix hat ihn ja in den Ligusterweg geschickt, um eben Harry sicher zum Grimmauldplatz Nummer 12 zu bringen. Und er war ja auch immer an der Seite von Harry und Co. Und da muss man schon sagen, dass er so sein Leben auch riskiert und damit auch leider verloren hat, zeigt ja auch irgendwie seinen guten Charakter, dass er für das Wichtige und Gute einsteht und dann auch eben damit rechnet, dass man dabei umkommen kann. Und das ist halt schon, das meinte ich am Anfang auch mit, dass er so ein starker Charakter ist. Und irgendwie hätte man den, finde ich, noch ein bisschen mehr so in den Mittelpunkt, also den echten in den Mittelpunkt.
Den echten Moody.
Den echten Moody.
Ja, ich finde den auch voll cool. Und ich glaube, dass auch alle, die rund um Orden des Phönix und so waren, aber auch, also, ne, die fanden den alle ziemlich cool und haben viel auf den gesetzt. Und deswegen fand ich es auch so schlimm dann, als er dann gestorben ist bei der Schlacht der sieben Potters, dass es eben keine Leiche gab, weil die Todesser den ja, glaube ich, direkt mitgenommen haben. Und deswegen konnte es halt kein richtiges Begräbnis geben. Also so, das finde ich irgendwie voll schlimm, weil die den natürlich gerne beerdigt hätten, weil die auch das alles so komisch fanden, weil Moody wirkte für alle so unverwüstlich. Ich meine, der hätte so viele Namen schon von sich getragen, er hat so viele Kämpfe durchgestanden und dass er dann irgendwie dabei gestorben ist, war, glaube ich, für viele so ein schwerer moralischer Schlag dann irgendwie.
Ja, das stimmt. Ja, und eben wie du sagst, es gab kein Begräbnis. Lediglich das magische Auge wurde ja eben dann der Umbridge übergeben.
Auch und furchtbar.
Ja, finde ich auch.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Also irgendwie.
Aber weiß man, was aus dem Auge am Ende geworden ist?
Ich weiß es gar nicht. Hat Harry das bekommen? Am Ende kriegt immer alles Harry.
Ja, das liegt dann im Regal.
Das hat er dann irgendwie und nutzt er dann für sich, keine Ahnung.
Ja, aber generell hatte Moody aber schon coole Besitztümer. Also hat ja auch eben zwei Tarnumhänge besessen, was ja schon sehr viel ist dafür, dass es Voll. Ja auch ein sehr rarer ja, Gegenstand ist. Aber lustigerweise war das so, dass er einen verliehen hat und auch nie wieder zurückbekommen hat. Und deswegen hatte er nur noch einen.
Classic.
Ich würde das nie verleihen, doch nicht solche coolen Sachen.
Ich auch nicht. Das, ja,
auf. Das ist halt wie so eine Tupperbox. Gib die bitte zurück.
Wollte ich auch gerade sagen. Entschuldigung, du hast noch vom letzten Geburtstag, da habe ich doch mal, die könntest du die nächste Mal, wenn du vorbeikommst, mitbringen. Und dann bringt man die nie mit.
Ja, aber Tarnumhang und Tupperbox ist schon auf derselben Wichtigkeitsstufe. Ja?
Ist auf derselben Skala. Ja, und wir haben uns für euch auch nochmal angeguckt, das haben wir ja bei Voldemort ja auch zum Beispiel gemacht, was der Name bedeutet oder bei Snape und so. Wir haben uns auch nochmal angeschaut, wie das bei Alistair Moody ist, weil wir wissen ja mittlerweile alle, dass J.K. Rowling es irgendwie mit Namen hat. Ne? Also die Namen müssen irgendwie immer irgendwie eine Bedeutung haben. Du hattest es ja letztens erzählt, dass Severus Snape so viel wie streng und zubeißen bedeutet. Mhm. Und deswegen wollten wir mal gucken, was heißt denn Mad-Eye Moody? Also was hat sie denn da? Oder beziehungsweise was heißt denn Alistair Moody?
Ja, das bedeutet unermüdlicher Rachegeist, ist auch wieder lateinisch. Und der Nachname Moody kommt eben aus dem Englischen und kann auch als mürrisch und launisch übersetzt werden. Also eigentlich genau das, was
perfekt.
Er halt ist.
Ne? Ja.
Ja, perfekt.
Ich bin
passt.
Auch manchmal Moody.
Ich auch.
Das, ich wollte gerade sagen, das nehme ich jetzt so meinen Sprachgebrauch mit auf. Wenn ich irgendwie so einen Tag habe, wo ich so denke, ja, sage ich einfach, boah, ich bin heute ein bisschen Moody.
Ja, stimmt. Ja, wir haben auch euch noch ein paar spannende Filmfakten mitgebracht. Zum Beispiel über das Auge. Das ist nämlich kein Computereffekt, sondern tatsächlich ein mechanischer Nachbau, der magnetisch aufgeladen wird und dann von einem Mitarbeiter per Fernsteuerung quasi gesteuert wurde. Ja, das fand ich auch irgendwie
spannend. Boah, wie unangenehm, weil das ja trotzdem an deinem Auge klebt, an deinem echten, also vom Schauspieler.
Ja,
halt
und dann sitzt dann irgendwo jemand und sieht das. Ja, und wir haben wieder auch einen Fehler entdeckt, ihr Lieben. Bücher und Film. In den Büchern wurde nämlich Moodys rechtes Auge mit dem magischen ersetzt und in den Filmen das linke Auge. Frage ich mich auch, warum?
Die haben es mit den Augen einfach nicht so. Auch bei Harry Potter ja schon nicht. Grüne Augen, blaue Augen, was soll's. Ja,
genau, stimmt.
Bei Ginny glaube ich auch. Ich glaube, die hatte doch auch die falsche Augenfarbe.
Ja.
Naja, liebes Filmteam von Warner Brother. Da müssen wir nochmal jetzt, wenn wir die Serie machen, ein bisschen drüber arbeiten, ne?
Ja, und im vierten Film wird ja eine Zoom-In-Fähigkeit gezeigt, die das Auge angeblich hat. Dem ist aber auch nicht so im Buch. Also da hat man dem Auge jetzt auch noch irgendwie ein paar Skills angedichtet,
ja,
die es gar nicht
so gab.
Und es gab noch eine Ungereimtheit. Und yeah. zwar im Ligusterweg hat Moody von du weißt schon wem gesprochen, was er sonst aber nie macht. Sonst hat er ja immer
Stimmt.
Voldemort gesagt.
Ja.
Genau. Und es gibt auch keine Gründe, warum er jetzt plötzlich sagt, du weißt schon wer. Und komischerweise hat das keiner der Anwesenden irgendwie hinterfragt. Und es gab auch keine Erklärung allgemein dafür. Ich glaube, das war dann halt so ein bisschen so ein Logikfehler wahrscheinlich.
Ja. Hä, voll interessant, weil das war ja, glaube ich, auch so was, was alle vor ihm so krass fanden, dass er immer den Namen gesagt hat. Das macht ihn, hat ihn ja irgendwie noch so als Persönlichkeit noch so unerschrockener irgendwie gemacht, dass er ihn immer beim Namen genannt hat, ne? Übrigens zum Schauspieler, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, der wurde ja von Brendan Gleeson gespielt. Und was ich voll lange nicht wusste, ist, dass sein Sohn auch in den Filmen mitspielt. Und der Sohn von Mad-Eye Moody ist einfach der Sohn von Arthur Weasley. Und zwar Bill Weasley, also der Schauspieler von
Echt?
Dem, heißt Domhnall Gleeson, ist also der Sohn von Brendan Gleeson. Mad-Eye und Bill sind verwandt.
Das habe ich jetzt auch nicht gewusst.
Ja.
Ja, und wir hatten ja 2 Folgen davor über die LehrerInnen von Hogwarts gesprochen und haben da von euch ja so viel Rückmeldung bekommen. Und das ist anscheinend ein Thema gewesen, was sehr, sehr gut ankam. Und deswegen jetzt auch mal die Frage an euch. Hättet ihr gerne Mad-Eye Moody als Lehrer gehabt? Wäre er euch zu mürrisch gewesen oder findet ihr es eigentlich ganz cool, dass er da so auf diese pädagogischen Basics pfeift und da einfach sein Ding durchzieht? Genau, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns schreibt, wie immer entweder bei Spotify oder bei Apple Music unter der Folge direkt oder auch eben auf Instagram unter Nimbus3000-Podcast, also überall, wo ihr uns kontaktieren könnt, freuen wir uns von euch zu lesen.
Und wir kommen direkt wieder mit einer neuen Rubrik um die Ecke für euch. Promis unterm Hut. Wir bekommen von der Hauselfen-Redaktion jetzt spontan einige Namen bekannter Persönlichkeiten genannt. Also wir haben jetzt zumindest uns auf nur Deutsche entschieden. Und wir müssen die jetzt in eine der 4 Häuser einteilen.
Also wir spielen quasi den sprechenden Hut, der jetzt auch mal, finde ich, so ein bisschen Urlaub verdient hat.
Richtig.
Es ist übrigens nicht bekannt, mit welchen Zaubern der sprechende Hut überhaupt belegt wurde, um ihn eben zum Denken und Sprechen zu bringen. Also man geht auf jeden Fall davon aus, dass viele Zauber notwendig waren, weil die SchulgründerInnen mussten ja ihr eigenes Wissen und ihre gesamte Denkweise so auf den Hut übertragen, dass der ganz nach ihrem Sinne urteilen konnte.
Oh ja.
Von daher ist es schon sehr komplex auf jeden Fall. Und ja, ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Wir haben nochmal die Kurzfacts. Also Gryffindor ist Tapferkeit, Mut und Ehre, Abenteuerlust und auch ein gewisser Leichtsinn. Der Löwe ist ja von denen das Wappentier, was ja auch so für Kraft und allem steht, weil er ja auch der König der Tiere ist. Und die Hausfarbe Rot von Gryffindor steht halt eben für Tatendrang und Lebendigkeit.
Mhm. Ja, und dann kommen wir zu Slytherin. Ja, das Haus ist bekannt für Gerissenheit, Ehrgeiz und auch eben dem Streben nach Macht. Und typischerweise zeichnen sich die Mitglieder des Hauses ja dadurch so ein bisschen aus, dass sie halt sehr entschlossen sind, auch vielleicht so einen gesunden Egoismus an den Tag legen. Und ja, das Wappentier ist eben die Schlange und die Hausfarbe ist grün, was für Stärke steht.
Und die Ravenclaws gelten ja als intelligent, kreativ, scharfsinnig und man sagt ihnen auch so eine gewisse Individualität mit. Und das Haus hat ja die Farbe blau und das steht so ein bisschen für Distanz und Ruhe, fand ich auch interessant.
Ja, aber dann zeigt es mir, dass Ravenclaw für mich auch nichts gewesen wäre. Zur Ruhe. Und dann haben wir noch Hufflepuff. Die sind bekannt für Geduld, Gerechtigkeit, Treue, Ehrlichkeit und die streben nach Wissen und Fleiß. Also es sind irgendwie so die guten Seelen. Mhm. Und diese Eigenschaften werden eben von Gelb unterstrichen, was für Erleuchtung und Reinheit steht. Also die tun keiner Fliege was, die lieben Hufflepuffs.
Ich will eigentlich viel lieber ein Hufflepuff sein.
Ich nicht. Ich bleib bei Slytherin.
Ich frage mich, warum ich das nicht geworden bin. Deren Leiterin ist auch Madame Sprout und die haben sowieso voll den Bezug zu Tieren und Kräutern. Und ich frage mich immer, der Test muss falsch gewesen sein bei Wizarding World. Ich sehe mich so.
Aber du hast 1000 Tests schon gemacht eigentlich. Und es kam ja immer Ravenclaw.
Ich mache gleich mal noch einen.
Der sprechende Hut ist unergründlich. Wir müssen einfach im Trauen und im Glauben.
Wir müssen ihn akzeptieren, seine Entscheidung. Na gut, aber heute dürfen wir sprechenden Hut spielen. Was machen wir jetzt? Hier flattert gerade eine Eule rein, Leute. Und die Eule bringt uns einen Brief mit dem ersten Namen. Wir öffnen den jetzt mal und hier steht Bill und Tom Kaulitz.
Ja, die müssen ja nicht beide ins selbe Haus, finde ich.
Nee, das sind zwar Zwillinge, falls ihr nicht wisst, wer das sind Sänger und Bassist oder Gitarrist zumindest, von Tokyo Hotel.
Mhm.
Und Mann von Heidi Klum, falls können. Manche vielleicht kennen ihn eher darüber, weiß ich nicht.
Oh, was ist das für ein Haus? Boah, das finde ich schwierig.
Also, für mich ist Bill so ein Slytherin. Der ist so ein Diamant, der ist so auf sich bezogen und der steht so gern im Rampenlicht. Er hat auch eine lustige und liebe Ader. Wir haben ja auch schon gesagt, dass Slytherins nicht nur böse sind. Wir müssen ja positive und negative Sachen, ne? Aber
übrigens, mir fällt gerade auf, mein Oberteil ist so Slytherin-mäßig.
Stimmt. Das ist ein Zeichen, Linda.
Bill, kommen Sie in meine Arme. Kommen Sie nach Slytherin.
Du bist so richtig, finde ich, das Slytherin-Girl. Du bist ja auch sicher. Naja, also ich finde, Bill Kaulitz ist ein richtiger Slytherin. Er passt da gut rein mit seiner Attitüde. Er ist so richtig im Rampenlicht, was ja auch so ein bisschen Gryffindor-Vibes hat. Mhm. Aber er ist jetzt nicht so dieser Mutig-Ehre-Tapferkeit-Typ, sondern wirklich so eher der so Ehrgeizige auch, ne? Und
ja,
auch mal so ein Du,
der kann doch mal fies sein. Hau doch mal
ein bisschen auspacken. Ja, genau.
Das ja, der teilt schon gut aus.
Genau. Und so eine Schlange würde auch irgendwie gut zu ihm passen. Keine Ahnung.
Ja, das stimmt. Ja, und Tom, oh, das finde ich schwierig. Ich würde sagen,
Also als Kind war der ja der absolute Angeber. Als Kind war der ja
auch sehr
großer Tokyo Hotel-Fan. Ja, oder? Ja, beide vielleicht dann doch. Er war für mich Todesangeber und hat ja immer mit seinen ganzen Frauengeschichten geprotzt. Dann war er doch gerade erst so 15 oder so und hing dann da mit seiner Baggy Jeans.
Stimmt, nicht mal Haare am Sack und schon irgendwie erzählt. Ja, stimmt. Auch ein Slytherin.
Okay, dann würde ich sagen, lass uns den sprechenden Hut entscheiden und die beiden nach Slytherin schicken.
You belong in Slytherin!
Ja, Shirin David, würde ich sagen, eine Gryffindor.
Ja?
Ja.
Okay, sag warum.
Ich finde, die zieht immer so ihr Ding durch. Die ist schon mutig, was das angeht. Die ist so ins Rap-Business eingestiegen als Frau, hat übelst viel Gegenwind bekommen, hat dadurch auch ein Risiko auf sich genommen, finde ich, und war da auch so ein bisschen unbedacht. Musst du ja sein, wenn du das irgendwie machst, ne? Dass du einfach sagst, ja, ich probiere es. Und ich finde sie so auch irgendwie so jemand, der zu allem so steht, weißt du, auch wenn es so um ihre Person geht oder um ihren Charakter, auch um ihre Optik und so, die lässt sich da so nichts einreden.
Ja.
Und ja, ich finde, sie hat so eine klare Meinung und deswegen würde ich sagen, sie ist eine Gryffindor.
Shirin David ist auf jeden Fall großer Harry Potter-Fan. Bei Wer steht mir die Show hat die einfach übel krass rasiert. Generell finde ich auch, dass sie eine Feministin ist. Und das ist ja auch McGonagall. Und die ist ja auch Gryffindor. Und ist, jetzt kann man ja auch schon sagen, die ist auch eine starke Frau und setzt sich dafür ein. Auch in ihren Songs. Sie eckt ja auch gerne mal an. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, um halt eben für Dinge einzustehen. Und ist also sehr mutig. Das heißt, da würde ich auch mit dir übereins gehen. Sie hatte ja schon, glaube ich, 1, 2, 3 Shitstorms mal. Manche waren, also viele waren davon absolut gar nicht berechtigt. Ich glaube, einmal war da eine Sache, die war so ein bisschen nicht so cool. Aber ansonsten finde ich Shirin David sehr, sehr cool und für das, wie sie steht. Und die ist auch auf jeden Fall ein Löwe, würde ich sagen. Ein Löwe, mein Bär. Ja, ich würde sagen, wir können beide eigentlich zusammen Shirin David in, als Gryffindor schicken, oder?
Mhm.
You belong in Gryffindor!
So, schauen wir mal, was in dem Brief weitersteht.
Ja.
Und zwar Oliver Pocher.
Ach,
boah,
Gott,
das ist so ein Slytherin. Gemeinster Mensch überhaupt. Ja, wenn er einen auf dem Kieker hat, kann der so fies sein. Weißt du, nicht mehr die ganzen Videos, die er so gemacht hat über die Influencer. Ich finde halt, er weiß genau, was er sagen muss. Ist sehr berechnend. Also der ist total smart, aber kann auch richtig fies sein.
Mhm.
Boah, ist für mich ein Slytherin.
Aber James Potter-mäßig, der war ja auch Gryffindor.
James Potter war ja auch smart und sehr
gemein. Ja, das stimmt.
Das frage ich mich echt bis heute. Nee, also für mich ist es ein Slytherin. Ich mache irgendwie die ganze Zeit mein Haus schlecht, merke ich gerade.
Nee, aber guck mal, wir haben ja Bill und Tom Cowlitz auch noch Slytherin geschickt und die sind ja cool.
Ja, das stimmt.
Die haben nur so ein bisschen so eine Attitude, ne? Aber die sind ja eigentlich auch Mäuse. Das sind ja auch Süßmäuse und ich bin, also ich finde die schon beide, die haben irgendwie einen Radarm, aber die sind super sympathisch.
Das stimmt. Ja, ich glaube auch, Oliver Pocher ist halt so ein bisschen gefährlich, weil er einfach smart ist. Ich glaube auch, dass er nett sein kann, um Gottes Willen.
So eine Gerissenheit dann eher.
Ja, gerissen. Und er weiß auch, was er sagen muss oder wie er, also die Leute feiern den ja auch dafür, das muss man ja schon sagen. Aber für mich ist es ein typischer Slytherin, der einen mit Worten halt schon verletzt. Die müssen vielleicht obvious gar nicht fies sein, aber er kennt, glaube ich, so Schwachstellen von Menschen.
Er ist schon gemein, ja.
Mhm.
Okay, ab mit dir, Olli, nach Slytherin.
You belong in Slytherin!
Okay, die nächste Eule flattert hier schon rein. Und als nächstes haben wir Nina Chuba.
Fangirl bist du.
Ich nutze immer diese Reichweite dieses Podcasts, um zu sagen, ich liebe Nina Chuba. Sie ist absoluter Wahnsinn. Und jetzt bin ich natürlich ein bisschen voreingenommen. Der sprechende Hut ist nie voreingenommen. Der ist ja sehr neutral. Wir setzen den jetzt Nina Chuba mal auf. Und ich frage mich, ob sie sich überhaupt für Harry Potter interessiert und ob das überhaupt ihre Welt ist. Die ist ja ein bisschen jünger als wir. Auf jeden Fall. Und die hatte damals bei den Pfefferkörnern mitgespielt, bevor sie dann in ihre Musikkarriere gegangen ist. Da war sie schon eine sehr, sehr cute Maus. Und sie ist auf jeden Fall übel loyal. Sie hat ja hier ihren Momme, das ist ja ihr bester Freund, der auch Teil von ihrer Crew und ihrer Band ist, den sie immer mit dabei hat. Und die sind einfach so. Und sie ist so eine richtige loyale kleine Maus. Und ich finde es auch ganz süß dafür, dass sie jetzt recht erfolgreich ist. Wohnt hier immer noch irgendwo in so einer kleinen WG-Pritsche irgendwo, weiß ich nicht wie. Und die hat immer so ein kleines Kuscheltier dabei, was mit auf Tour kommt. Uschi Mehmet, weil sie das noch nicht kennt. Also irgendwie so ein Tierbezug und irgendwie so loyal und so süß. Und deswegen bin ich so zwischen Ravenclaw und Hufflepuff gerade am Überlegen. Weißt du?
Mhm. Ja, sie ist ja auch sehr zielstrebig. Und ich glaube, sie ist auch ein guter Mensch, weil sie hat, glaube ich, mal erzählt, dass sie gemobbt wurde früher.
Mhm.
Und das würde sie also niemals wahrscheinlich machen. Also ich finde, sie ist ein Hufflepuff, weil sie, glaube ich, auch sehr fleißig ist. Sonst hättest du diese Karriere ja auch nicht.
Das stimmt. Und ich glaube, sie nimmt sich selber auch nicht so ernst. Also sie macht ja auch immer so viel Spökes da. Und ja, lass uns Ninjatsuba nach Hufflepuff schicken und gucken, vielleicht hört sie das ja, was sie dazu sagt.
You belong in Hufflepuff!
Und jetzt haben wir den letzten Kandidaten, der sozusagen eingeschult wird. Und das ist Guido Maria Kretschmer.
Unsere Hauself-Redaktion hat so eine wilde Mischung hier gemacht. Also wirklich.
Sehe ich einen Hufflepuff.
Wirklich?
Sieht in allem das Gute, ist kreativ und verträumt. So eine gute Seele. Definitiv für mich. Der ist einfach zu nett für diese Welt. Da kann allein schon mal Shopping gehen. Da kann das schlimmste Outfit der Welt sein. Ich liebe den, weil er so nett ist, weißt du, und der versucht irgendwie, der bewertet Leute, ohne fies zu sein. Das, finde ich, muss man auch erstmal schaffen.
Ja, das stimmt. Der versucht, aber manchmal sitzt er da schon und man sieht dann so, wie er so guckt und sich so denkt, nee, das macht sie jetzt nicht, oder? Nee, das macht sie jetzt nicht. Das finde ich eigentlich schon ganz süß. Aber meinst du nicht, der ist auch manchmal so eine kleine Queen selber auch? Und oder ist
vielleicht schon, aber irgendwie überwiegt, glaube ich, bei ihm immer so, dass er einfach so ein richtig netter ist. Ich glaube, wenn man dann zu ihm sagt, jetzt fahr mal wieder runter, Guido, dass er dann auch, dass es auch irgendwie einsieht.
Ja.
Und der ist ja auch irgendwie so ein fleißiges Bienchen. Und er mag doch auch Tiere so gern, hat doch auch irgendwie Hunde und so. Und
ja,
das ist schon bodenständig, finde ich. Ne? Also im Gegensatz zu anderen finde ich den schon sehr bodenständig und einfach nett.
Ja, das stimmt. Aber würden wir den also in dasselbe Haus setzen wie Ninjatsuba? Und ich habe kurz überlegt, ob wir Nina dann nach Ravenclaw setzen. Weil sind die so, oder würdest du sagen, die würden beide ins selbe Haus zusammenpassen?
Vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber vielleicht dann, wenn sie im selben Haus sind, verstehen die sich vielleicht auch sehr gut.
Sehr gut, okay. Der heutige neu geschaffene sprechende Hut aus Linus und Julie Mond hat entschieden, und wir stecken Guido Maria Kretschmer nach.
You belong in Hufflepuff!
Hufflepuff!
Oder wie meine Mutter einst vorlas, Hufflepuff.
Hufflepuff, ja! Hey, jetzt haben wir gar keinen nach Ravenclaw geschickt. Aber wer weiß, vielleicht haben wir die Kategorie noch einmal. Und mal gucken, wer von den deutschen berühmtesten Berühmtheiten es dann in welches Haus schafft.
Ja, ihr könnt uns ja auch gerne schreiben, welche deutsche Berühmtheit wir einteilen sollen. Da sind wir natürlich auch gespannt und freuen uns über eure Ideen.
Und jetzt ist wieder Zeit zum Mithören, Mitraten und Miträtseln.
Ich finde es schön, wie du auch immer sehr motiviert bist jedes Mal. Auch wenn unsere Erfolgsquote sehr gering ist, sind wir immer motiviert.
Das stimmt, das stimmt. Ihr kennt das Spiel, wenn ihr uns schon länger verfolgt. Wir spielen jetzt Mysterious Ticking Noise. Wir bekommen ein Geräusch aus einer Szene aus einem der 8 Harry Potter Filme. Und unsere Hauselfenredaktion gibt uns dieses Geräusch. Das bedeutet, dass sowohl Linda als auch ich das Geräusch vorher nicht kennen. Und wir müssen gemeinsam mit euch erraten, welche Szene das Geräusch denn ist, wann, wie und wo das passiert.
Das klingt irgendwie nach den ersten Filmen.
Ja. Oh, da musst du hast ja letztens nochmal frisch geguckt.
Ja.
Lass uns mal die Geräusche herausfiltern, die wir da hören. Also
Steine.
Steine. Und am Ende auch so ein Blubbern. Hör mal.
Mhm.
Dann blubber, blubber.
Aber die Musik klingt auch nicht bedrohlich irgendwie, sondern so lustig ein bisschen.
Lustig findest du? Ich finde eher, das klingt eher spannend. Ich finde, das ist so voll die spannende Musik, als würde da jetzt gleich irgendwas noch kommen. Wo blubbert's denn? Ja, meistens in Kesseln oder beim Zahnbürsten.
Ja.
Oder beim Kochen. Oder
aber
sowas.
Ich frage mich, wo. Aber ich glaube, wir müssen uns irgendwie daran halten. Da gehen ja irgendwelche Steine auf.
Ja, das stimmt. Irgendeine Steine schieben sich zur Seite oder öffnen sich. Ich weiß genau, wie unsere Community das hört und sich so denkt, hey, das ist auf jeden Fall diese und die Szene. Und 80 Leute schreiben drunter, ja, das hätte ich auch sofort gesagt.
Ja, oder so. Irgendwie sind die echt aus dem Kopf gefallen. Also bald, sage ich dir, dürfen wir nicht mehr nach Ravenclaw und Slytherin.
Ja, zur Klugheit und sowas, ne? Ja, ja.
Ja. Aber ich kann es jetzt schon wieder nicht sagen. Also ich kann einfach zu diesen Tönen, mir fällt es so schwer, da eine Szene im Kopf zu haben. Ich glaube, selbst wenn ich das schon 100 Mal gesehen hätte, könnte ich das nicht sofort connecten in meinem Kopf. Da fehlt mir was.
Bei Zaubertränke in der Schuhschule könnte das nicht sein, weil da gehen ja keine Steine zur Seite oder so. Ne? Das würde ich jetzt mal ausschließen. Es könnte... Ist es überhaupt irgendwo? Ich habe schon kurz an Hermine auch gedacht. Vielsafttrank, wenn sie da sitzt und das braut, dann ist sie ja auch heimlich in der Mädchentoilette und hat sie auch diesen Kessel. Und da blubbert es auch. Aber da wüsste ich auch nicht, ob das... verschieben sich ja noch keine Steine. Das passiert ja erst später, wenn sie unten im Kammer der Schrecken sind,
ja, wenn und die Kammer so zur Seite
gehen. Genau.
Ja. Aber vielleicht sind wir auch voll falsch und es ist doch in den späteren Filmen. Aber ach irgendwie... So.
Einmal darf ich noch hören, okay? Was knallt denn da auch noch so im Hintergrund? Och Mann, ja. Ich liebe sowas zu erraten. Mir macht sowas richtig Spaß, aber ich müsste hier noch locker mir das 20 Mal anhören, bis ich drauf käme.
Oh, und ich weiß auch nicht, ob dann die Erleuchtung kommt. Aber wir haben ja euch.
Hey. Genau. Also, was glaubt ihr, was steckt hinter unserem heutigen Mysterious Ticking Noise? Schreibt es uns bei Instagram nimbus3000-podcast, bei Spotify, Apple oder sonst wo, wo ihr uns erreichen könnt. Und die Auflösung dazu, die gibt es dann in der nächsten Woche. Ich mache auf jeden Fall gleich doch nochmal den Test, Linda. Irgendwie fühle ich mich jetzt immer mehr zu Hufflepuff hingezogen und will jetzt doch eine Hufflepuff werden. Darf ich das noch?
Ja.
Darf man sich sein Haus tauschen?
Nee, nee. Der sprechende Hut wird schon wissen. Das wird dir vielleicht erst in ein paar Jahren klar.
aber ich bin noch so kräuterkundig und tierlieb. Und dann habe ich gedacht, das passt viel besser. Weil ich bin nicht so eine krass ehrgeizige, kluge Maus.
Mach doch noch mal den Test. Und dann berichtest du nächste Folge davon.
Okay.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.